Genau, ihr beide, ihr habt eine Publikation herausgegeben, I Love Women in Art, und ihr werft dann Blick auf Frauen in der Kunstwelt, und diese Publikation ist ja in der Form auch ein Sammelwerk, in dem ja 100 Frauen im Kunstbetrieb aus allen möglichen Städten Deutschlands, darunter eben Kuratorin, Galeristin, Sammlerin, Journalistin, darüber schreiben, über Künstlerin mit einem Deutschlandbezug und auch irgendwie ihren persönlichen Bezug zu diesen Künstlerinnen mit formulieren in ihren Texten. Jetzt wäre meine Einstiegsfrage an euch erstmal, was ist denn jetzt euer eigener Bezug zum Kunst- und zum Kulturbetrieb und was hat euch dann in dem Zuge auch bewegt, diesen Band herauszugeben?
Bianca und ich, wir sind ja beide Künstlerinnen. Das heißt, das ist ganz klar so unser Zugang zur Kunst- und Kulturwelt. Und beide sind wir ja seit einigen Jahren jetzt von der Akademie weg und haben da eben als Meisterschülerin unser Diplom gemacht, aber sehen uns halt immer wieder konfrontiert auch mit den Begebenheiten, die halt eben Kunstmarkt herrschen. Das heißt eigentlich eine absolute Unterpräsentation von Frauen in der Kunst, von Künstlerinnen in Ausstellungen, von Kunstwerken, von Künstlerinnen in öffentlichen Sammlungen. Und darauf wollten wir eben auch im Zuge des 100. Jubiläums von Frauen an den Deutschen Kunstakademien, was wir in diesem Jahr haben, mit diesem Buch auch aufmerksam machen.
Und ihr habt ja dieses geschichtsträchtige Datum, den 15. Juni 2020 eben auch gewählt, eben aus jenem Jubiläum der Zulassung von Frauen an deutschen Kunstakademien. Was lässt sich denn zu diesem historischen Datum vielleicht auch nochmal sagen? Weil das wurde ja jetzt auch nicht von einem auf den anderen Tag entschieden, dass dann Frauen auf einmal zugelassen wurden an Kunsthochschulen. Und es hat ja auch eine Vorgeschichte und Frauen haben auch zuvor schon Kunst gemacht und auch schon in der Form studiert, aber eben dann zum Beispiel auch an privaten Kunstakademien.
Ja, richtig. 1919 durften ja Frauen dann eben das erste Mal wählen und damit mussten dann auch die Kunstakademien ihre Türen öffnen. Also das war von der Regierung so vorgesehen. Das haben nicht die Kunstakademien selber gesagt, dass sie das jetzt möchten für die Frauen. Einige Schulen haben schon früher ihre Türen geöffnet. Da ist ein Beispiel, das oft genannt wird, eben das Bauhaus. Wobei da eben dann auch nur die Fächer waren, die das Bauhaus für die Frauen als würdig gesehen hat. Also das war dann zum Beispiel die Weberei, aber eben nicht die Wandmalerei oder Bildhauerei, die sie machen durften. Und viele Kunsthochschulen wie eben die Kunstakademie in Düsseldorf oder in München haben sich auch maximal lange Zeit gelassen. Die haben dann erst 1921 Frauen das Studium zugänglich gemacht und da eben noch ein bisschen abgewartet.
Was lässt sich denn vielleicht auch dazu sagen, ja, was Künstlerinnen zuvor vielleicht auch für eigene Wege suchten oder ob sie vielleicht auch eben dafür schon stritten, zum Beispiel die gleichen Privilegien wie eben männliche Künstler zu bekommen und an Kunsthochschulen studieren zu können?
Naja, ich denke, da sprechen wir allgemein von der Frauenbewegung. Das hat ja nicht nur den Kunstbereich betroffen, sondern das hat ja alle möglichen Bereiche betroffen, wie wir wissen. Also sei es überhaupt zum Studium zugelassen zu werden. Das war ja für andere Studiengänge teilweise etwas früher, aber in Deutschland trotzdem alles so ein bisschen um zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Die Kunst war nur wirklich eines der letzten Bereiche. Man würde meinen, Kunst sei ja so frei, da könnte man sich eigentlich eher das Gegenteil vorstellen und da wäre der Zugang leichter als zum Medizinstudium, aber so war es nicht gewesen. Tatsächlich in der Schweiz wiederum war es ja schon Mitte des 19. Jahrhunderts fast oder so um 1863, glaube ich, möglich, Dinge wie Jura oder Medizin zu studieren. Ich denke, es ging eben einfach allgemein einher mit der Frauenbewegung, für auch Künstlerinnen sich darum irgendwie einzusetzen, Gleichberechtigung zu erhalten, ist ja ganz klar. Die Künstlerinnen damals, auch begonnen mit dem Mittelalter zum Beispiel, oder Frauen, die gerne im Kreativbereich gearbeitet haben, gearbeitet hätten, hatten da eigentlich fast nur immer eine Möglichkeit, und das war ins Kloster zu gehen, um da eben zum Beispiel in der Gestaltung der Bücher oder in der Weberei tätig zu werden. Da haben wir auch ein sehr schönes Beispiel bei uns hinten im Buch. Als letzten Beitrag zwei Dominikanerinnen, die sich da tatsächlich um 1495, glaube ich, in einen Teppich selbst mit eingewebt und porträtiert haben. Also ein ganz ungewöhnlicher Vorgang für damals eben schon, sich überhaupt zu porträtieren und dann auch noch als Frau.
An wen jetzt in der Kunst zum Beispiel erinnert wird, wer ausgestellt wird, das hat ja auch was damit zu tun, inwiefern, naja, auch eine Kunstgeschichte sich vielleicht Künstlerinnen widmet. Und da finde ich es ganz interessant, im Vorwort von eurer Publikation I Love Women in Art, da lässt sich auch lesen, dass mittlerweile ja eigentlich 90% der Studierenden der Kunstgeschichte weiblich sind und dennoch aber eben bei einem Blick in Kunstgeschichtsbücher ja zumeist Aufsätze und auch Kunst von Männern dann da zu lesen sind. Da kann man jetzt natürlich auch, da kann man ja auch noch weitergehen und sagen, okay, es sind jetzt irgendwie Frauen, die da wenig vorkommen, aber genauso sind es ja vielleicht auch schwarze Menschen, People of Color, oder Menschen, die sich jetzt auch nicht so einer Binarität, also einer Männlichkeit, Weiblichkeit so zuordnen lassen wollen. Jetzt bei euren Recherchen auch und vielleicht auch denen der Personen, die da geschrieben haben über Künstlerinnen und euren Erfahrungen, welche Quellen kann man denn eigentlich berücksichtigen, worauf kann man sich stützen, wenn man sich jetzt auch eine andere Form der Kunstgeschichte anschauen will oder diese schreiben will?
Recherchieren, recherchieren, recherchieren. Also so, wie wir es auch machen mussten. Also wir haben ja die Aufgabe übernommen, die Autorinnen anzufragen, nicht die Künstlerinnen. Und als wir dann aber gemerkt haben, dass es vielleicht eher die größeren Namen reinschaffen, die eh schon bekannt sind, oder eben eine Diversität fehlt, haben wir dann schon geguckt, wen wir anfragen können, wo wir denken, dass da noch andere Namen reinkommen, und einfach nicht aufgeben. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum Stichwort Quote. Es wäre wunderbar, wenn es Quoten nicht geben müsste. Das wäre ganz, ganz toll. Aber solange es keine Gleichheit in den verschiedenen Systemen gibt, ist es leider notwendig. Weil wenn wir alle aufwachsen in einem System, das von Männerblicken geprägt ist oder Männertexten oder eben auch Kunstgeschichte, dann können wir nicht von einer Qualität reden, wenn alle anderen nicht gesehen werden.
Wo wir dann bei diesem Recherchieren sind, ist auch nochmal einen Blick zu werfen, vielleicht darauf, wie ihr eigentlich jetzt letzten Endes vorgegangen seid bei der Entstehung dieses Buches I Love Women in Art, 100 Jahre Frauen an den deutschen Kunstakademien. Wie ist da eine Auswahl getroffen worden? An wen explizit seid ihr getreten? An was für Personen, um über dann wiederum was für andere Künstlerinnen zu schreiben?
Also zunächst einmal war da eben unser Wunsch zu sagen, wir haben so eine Art von Publikation noch nicht in unserem Bücherregal. Wir hätten gerne irgendwo ein Buch liegen, wo man eben diese Recherche nicht unternehmen muss, wenn es darum geht, dass man möglichst eine große Bandbreite von deutschen Künstlerinnen versammelt sehen möchte und dann gleichzeitig eben auch von 100 weiblichen Kulturschaffenden. Also wir wollten eben dieses Recherchieren einem breiten Publikum leichter zugänglich machen, weil es ist ja viel leichter, Informationen zu bekommen, die schon lange zugänglich gemacht wurde, wie eine weitere Biografie über Pablo Picasso. Und dann haben wir alle 16 Bundesländer uns vorgenommen und wirklich geguckt, wo sind da Institutionen, Museen, Galerien, wichtige Sammlungen, die unbedingt vertreten sein müssen, und eben da jeweils immer möglichst in die Führungspositionen geschaut, gibt es Frauen, die vielleicht den ein oder anderen Kunstverein, das ein oder andere Museum auch leiten, und die als allererstes in der ersten Runde angefragt, weil wir natürlich auch gerne zeigen wollten, Frauen im Kulturbetrieb können es durchaus an die Spitze schaffen, und auf die muss Licht geworfen werden, denn auch die sind nach wie vor in der Unterzahl. Und nachdem wir dann eben alle Bundesländer so nach und nach vertreten hatten, konnten wir dann auch eben, wie Bianca sagte, auch so vielleicht die ein oder anderen Interessensfelder noch uns genauer vornehmen. Also wirklich hinzuschauen, welche Kuratorin hat sich eben vielleicht genau so ein Thema mal vorgenommen, wenn es darum geht, People of Color insbesondere zu zeigen, oder eben, und so kam dann eigentlich so eins zum anderen und nichtsdestotrotz hat es 2 Jahre gedauert, 200 verschiedene Frauen zu koordinieren, Texte zusammenzutragen und alles in irgendeine Form zu bringen, die wir jetzt endlich als Buch in unseren Händen halten dürfen.
Und jetzt wäre es natürlich schön, vielleicht nochmal so einen Blick zu werfen, auch auf Künstlerinnen, und die Auswahl ist wahrscheinlich ohnehin schon schwer gefallen und man hätte noch ein viel dickeres Buch wahrscheinlich auch drucken können am Ende. Aber was sind zum Beispiel so Künstlerinnen, die euch da in der Zeit besonders intensiv begleitet haben oder überrascht haben? Ja, vielleicht mal so 1-2 Personen auch herausgegriffen.
Hui, schwierig. Wie du sagst, der Band, der könnte noch hunderte Positionen mehr bekommen, auf jeden Fall. Für mich war Lotte Laserstein eine Entdeckung. Wir hatten den Text schon vorliegen, als die Berlinische Galerie auch eine große Ausstellung gemacht hat zu ihr. Das ist eine jüdische Künstlerin, die sehr früh dann eben auch auswandern musste und fantastische Malerei macht und die mir vor dem Buch und auch vor dieser Ausstellung der Berlinischen Galerie noch gar nicht bekannt war. Und also ich fand die Hängung interessant, zum Beispiel auch in der Berlinischen Galerie, da waren dann immer noch Porträts von männlichen Malern daneben gehängt. Ich glaube, da ging es nicht wirklich um die Männer, sondern nur um, weil es eben Porträt noch von der gleichen Person war, die dort porträtiert wurde. Und es stand irgendwie so in keinem Verhältnis zu Lotte Laserstein und hat mich auch sehr an die verschiedenen Sätze, dass Frauen eben nicht malen können, erinnert.
Wir beide haben auch für uns Judith Hopf ganz neu entdeckt. Also Judith Hopf ist im Bereich Bildhauerei tätig und hat irgendwie immer so einen großen Aspekt von Humor, den sie mit in ihren Arbeiten mit einbezieht. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Oder auch Annika Graf ist zum Beispiel in unserem Buch vertreten mit der Arbeit eines Streichquartetts und der Musik, die sich langsam irgendwie auflöst und völlig anders klingt, weil dieses Streichquartett untereinander eben die Instrumente austauscht. Also einfach gerne mal lesen. Bei uns ist es auf Seite 102, wenn Sie das Buch haben. Also das waren für mich jetzt zum Beispiel auch 2 tolle neue Entdeckungen, mit denen ich mich dann auch mal mehr auseinandergesetzt habe.
Und jetzt vielleicht nochmal den Blick auch in die Gegenwart werfend und auch in den Bereich, in dem ihr, wie ja auch schon beide gesagt habt, euch eben selbst ja auch bewegt in der Kunst, im Kunstbetrieb und Kulturbetrieb. Was ihr gemacht habt, ist ja auch eine Form von einer Umschreibung und einer Sichtbarmachung und auch eine kämpferische Position. Was sind denn jetzt die größten Herausforderungen, auf die ihr so blickt, wenn es um ja Künstlerinnen und Kunstbetrieb heute geht und dann eben auch Geschlechterfragen darin, die denn da noch zu bewältigen sind?
Meine Antwort wäre vielleicht eine sehr persönliche. Mir fehlen Vorbilder, die um die 50, 60 sind und vielleicht aber nicht so geschafft haben, dass sie bei den ganz großen Galerien dabei sind oder bei den ganz wichtigen Sammlungen vertreten sind. Also so Künstlerinnen, die vielleicht davon leben können, aber unser Buch gibt da schon einige Vorbilder, aber da werde ich mir in Zukunft noch mehr suchen, wo ich hinblicken kann, weil ansonsten natürlich auch immer so eine Angst, wie die Zukunft weitergeht, mitschwingen könnte. Also eine der größten Herausforderungen ist einfach dann doch auch das Durchhalten und das weiter ankämpfen, weil man schon das Gefühl hat, dass man immer so ein bisschen mehr machen muss. Und genauso gibt People of Color garantiert auch. Man muss einfach immer mehr arbeiten als der weiße männliche Künstler neben einem, bei dem vielleicht schon angenommen wird, dass er eine besondere Qualität mitbringt oder ihm ein Respekt entgegengebracht wird, den man sich selber vielleicht ein klein wenig mehr erkämpfen muss.